Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute mit folgendem Thema: Corona-Stress und Angst. Was passiert da mit unserem Körper? Wo geht die Reise hin? Auch zum Beispiel, wenn ich nur das Stichwort App bringe, was passiert mit Ihnen, wenn jeder von der Regierung oder von der politischen Seite her weiß, wo Sie sich gerade befinden? Dieses Thema möchte ich heute mit dem Chefarzt der Paramed in Baar diskutieren. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Simon Feldhaus. Danke, dass du da bist. Also fangen wir gleich mit diesem App an. Ne? Ja. Da kommen gleich Emotionen hoch, Datenschutz und so weiter, ja. Ist alles gar kein Thema.
Ja, ja, das finde ich sehr spannend. Wenn ich vor einem Jahr Leuten gesagt hätte, so, ich gebe dir jetzt eine App, die lädst du auf dein Handy, damit weiß ich über 24 Stunden, wo du alles warst, mit wem du alles gewesen bist, wo du hingegangen bist, warum und wieso. Wahrscheinlich wäre ich gekreuzigt worden.
Du wärst also gelüncht worden, garantiert.
Gott, was fällt dem ein? Datenschutz, Orwell-Staat und so.
Ja, ja. Stell dir vor einem Jahr hatten wir noch die Datenschutz-Sachen auf der Homepage.
Ja, genau.
Mussten nur viel Geld ausgeben, oder?
Was man alles machen musste und so. Ja. Und jetzt? Ja, kein Problem, machen wir. Natürlich kann man infektionspolitisch überlegen, das ist dann Tracing, das heißt, ich kann dann nachverfolgen. Interessant wird es, wenn ich jetzt mit der App über den Bahnhof Zürich gelaufen bin.
Hab total.
Dann 300 Leute gekreuzt.
Ja. Oder gehen wir in den Einkaufsladen einkaufen.
Da ist nachher. Und wie soll man denn das dann alles nach? Und dann muss man nachher die wiederum, dann müssen deren Apps ja auch noch angeschaut werden, weil ich könnte ja den.
Ach, du hast dann das länger. Ganze Volk in Quarantäne.
Und wer stellt sicher, dass diese App sicher ist? Es gibt keinen Datenschutzbeauftragten mehr offensichtlich. Das wird ja schnell gemacht. Gut, jetzt hat das Parlament immerhin mal eine kleine Bremse eingelegt, dass sie gesagt haben, erstmal gesetzliche Grundlage schaffen. Das ist schon mal schön.
Ah, habe ich gehört, ja. Aber
das ist schon mal gut, aber das ist ja nur ein formeller Akt.
In zwei Monaten haben wir die.
Das ist ein formeller Akt, das verhindert nichts. Aber das. Und, ja, das heißt auf Deutsch, ich stehe dann unter einer, gut, momentan ist noch freiwillig, werden wir dann sehen, ob es so bleibt. Aber ich übergebe mich dann in eine Art von Dauerüberwachung. Also jetzt war ich hier, dann fahre ich schnell auf Konstanz ein Bier trinken. Das waren dann schon zwei. Könnte man ja theoretisch über die App anfangen zu rechnen.
Könnte man da einen Alkoholspiegel messen?
Ob das nicht gefährlich ist und hätte er dann noch Auto fahren müssen und war das dann so? Also man könnte das ja weiterspinnen, wenn man das möchte. Aber mir geht es darum, primär, was passiert eigentlich dann? Also in letzter Konsequenz erzeugt das alles irgendwo eine gewisse Ängstlichkeit. Ja. Oder umgekehrt, die wird noch verstärkt, die ist ja eh schon da.
Ja, ja, ich meine, und was machst du morgen? Du gehst Kaffeemaschine anstellen, gehst in die Nachrichten rein und dann haben wir Hiobsbotschaften, Drosten sagt, Merkel sagt, Bundesrat sagt.
Ja.
Und das sind alles Dinge, die eigentlich uns aus unserem Wohlfühlort rausreißen.
Ja.
Was passiert dann im Körper?
Also das ist eigentlich für mich so die größte Problematik eigentlich jetzt der Corona-Situation, aber eigentlich ist das schon ein Grundproblem überhaupt. Das ist das große Thema Angst und Stress. Mhm. Primär der Stress auf der einen Seite, der jetzt dann noch durch Angst in Angststress erhöht wird. Das ist dann die beste Kombination, also im negativen Sinne die beste Kombination, die man sich vorstellen kann. Stress und auch noch angstbeseelter Stress. Mhm. Und das löst natürlich unglaubliche Veränderungen im Körper aus.
Ja.
Kurzfristig, aber genauso auch mittel- bis langfristige Veränderungen, die übelster Art sein können, die wir noch gar nicht alle einschätzen.
Du hast mal in einer Sendung erklärt, eben wir haben den Parasympathikus, den Sympathikus und alles. Das ist der Entspannungsmodus, der Gesundheitsmodus. Hier haben wir den Stressmodus, den Angstmodus. Und hier ist eigentlich nur Überlebenskampf und keine Heilung.
Genau.
Also wir befinden uns durch diesen Angst- und Stressmodus, der jetzt auch über Corona, über App, uns immer mehr tagtäglich damit im Stressmodus.
Ja. Also, wie gesagt, da sind wir fast eh schon drin durch unser Leben, durch unsere Gesellschaft. Das ist schon mal das Grundthema. Und jetzt kommt dann noch das dann dazu. Und das führt effektiv dazu, dass der Körper, der Mensch, sich die ganze Zeit im Kampf-Verteidigungsmodus befindet, wo erstens eben diese Heilungs-Regenerationsstrukturen runtergefahren werden. Und jetzt kommt eben ein Punkt dazu. Und das ist bei der Corona-Geschichte für mich eben so ein wichtiger Punkt, wo man sich so klar bewusst sein muss. Wenn ich mit dem Säbelzahntiger kämpfe, also ich befinde mich im Kampfmodus, und das Blöde ist, der Mensch ist diesbezüglich immer noch Neandertaler. Also Kampfmodus ist Kampfmodus. Der Körper schaltet auf den Modus Säbelzahntiger. Mhm. Da wird das Immunsystem runtergefahren, weil in dem Moment brauche ich das nicht. Und ich will auch gar nicht, dass das Immunsystem bei der kleinen Verletzung jetzt was tut, weil ich muss erstmal überleben. Also eine Stresssituation führt zu einer Unterdrückung des Immunsystems. Und um es ganz plakativ zu sagen, weil das versuche ich meinen Patienten immer zu zeigen, was würden Sie sagen, wenn ich sage, du kommst zu mir in die Arztpraxis? Zuerst mal kriegst du jetzt jeden Tag Cortison 10 Milligramm in Tabletten vor. Dann würden ja alle sagen, du hast ja wohl nicht alle. Stress erhöht die körpereigene Cortisonproduktion. Mhm. Also eine dauerhafte Stressbelastung ist dasselbe, als wenn ich jeden Tag eine Cortisontablette esse. Was macht Cortison? Immunsuppression. Und so kann man das ganz banal erklären. Stress im Körper erhöht Cortisol, damit geht das Immunsystem runter.
Dann bin ich auch krank.
In letzter Konsequenz werde ich krank oder krankheitsanfällig. Und genau das kann ich jetzt bei einer Corona-Geschichte jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen, dass sich mein Immunsystem runterfährt.
85% aller Menschen haben Angst in der Schweiz, habe ich gelesen.
Ja, weil ja auch medial unbedingt toll unterstützt wird. Okay. Man liest nur noch Mist und okay. nur noch Negatives. Und oh Gott, und jetzt natürlich Herr Droste aus Deutschland ist, jawohl, die zweite Welle im Oktober, da zeigen wir es denen dann mal so richtig. Das gibt 3 Millionen Tote und wir sterben sowieso alle und so. Also ja, schöne Zukunftsaussichten.
Angst drauf.
Angst drauf.
Cortisol rauf, Immunsystem runter.
Und es gibt, das Schöne ist, das ist jetzt nicht eine Idee. Es gibt einen schulmedizinisch an Universitäten gelehrten Punkt, den nennt man Psychoneuroendokrinoimmunologie.
Ich kann das nicht aussprechen.
Genau, kann man fast nur betrunken aussprechen, das ist so. Aber im Prinzip heißt das nichts anderes. Das ist alles vernetzt. Ja. Also Psyche, Nervensystem, Endokrinologie, Hormonsystem, Immunsystem, alle Organsysteme im Körper sind miteinander vernetzt und beeinflussen sich. Und das ist nicht eine Idee, das ist schulmedizinisch nachgewiesen, dass negative Gedanken, Angst, wirklich als Beispiel, die Angst als Emotion führt zu einer Veränderung der Aktivität der weißen Blutkörperchen. Das ist nicht nur eine Idee, so im Sinne von, ja, das ist erforscht, das weiß man. Das ist so. Also es ist nicht nur so eine hypothetische Überlegung, dass Angst nicht gut ist, sondern das führt zu Veränderungen im Körper.
Auch die Nocebo-Forschung ist ja da auch.
Das geht in die gleiche Richtung. Ich schade mit meinem Wort. Also anstatt die ganze Zeit, wenn man der Bevölkerung immer sagt, oh Gott, und die zweite Welle und morgen sterben nochmal 1000 und übermorgen sterben 3000 und dann wird das alles passieren.
Und gestern sind 13 gestorben,
genau. Weißt du? Anstatt irgendwann auch mal zu sagen, okay Leute, ist jetzt doof, diese blöde Virusgeschichte, aber wir müssen jetzt doch, wir können da was gegen tun, das kommt gut, wir werden das machen, wir werden das machen, wir helfen. Nein, es kommt immer nur noch schlimmer, noch böser, dritte Welle, vierte Welle, nächstes Jahr dürfen wir sowieso nicht mehr und alles überhaupt und so. Das ist ja ganz furchtbar, was da passiert. Also es muss unbedingt notwendig werden, die Menschen aus diesem Angststress herauszunehmen. Das heißt ja nicht Dinge beschönigen und negieren, aber nicht immer die negativen Seiten alleine betrachten, sondern auch die positiven Richtungen angeben.
Aber wenn wir die Angst zur Seite legen und nur den Stress anschauen, dann hatten wir doch das wahrscheinlich in den letzten 5 bis 10 Jahren auch schon akut als Gesellschaftsproblematik. Ja, also
das ist so ein bisschen das, wo für mich persönlich, wenn man mich so fragt, was ist so in deiner Praxis, in deiner Sprechstunde, eines der Hauptthemata, dann steht unter den Top 3 stehen stressbedingte Folgekrankheiten, ganz klar. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo nicht 2 oder 3 Patienten in irgendeiner Form mit einer Stresskrankheit zu mir kommen. Das fängt mit Stresskopfschmerz an, das fängt mit Infektanfälligkeit an, das fängt mit Burnout oder wie immer man das alles nennen will, Erschöpfungen an, Schlafstörungen. Und das Schlimme ist, dass sich dieser Stress ja als Gesellschaftsproblem einfach durch unsere Gesellschaft durchzieht und es hat keine negative Lobby. Stress gilt heute als positiv. Da kam auch irgendeiner so eine dumme Idee, positiven Stress zu erfinden, den Begriff.
Ne? Ach, das Wort Burnout ist heute hey, cool, du hattest mal eins.
Genau. Ja,
du
hast mal gebrannt.
Hey, so, also, nicht schlecht.
Ja? Das ist ja krank, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und Stress ist kein gesunder Zustand eines Körpers. Vor allem im Dauer, wenn ich jetzt mal 3 Minuten Stress habe, ist ja nicht das Problem. Aber dieser Dauerstress. Und das beginnt mit den Kindern. Unsere Kinder müssen heute von 8 bis 5 in der Schule hocken, kommen heim, nochmal 3 Stunden Hausaufgaben. Also ich, in meiner Schulzeit, in den ersten 4 Jahren, nicht einmal nachmittags. Dann kam ich ins Gymnasium, einmal nachmittags. Dann kurz vorm Abitur waren es dann 2 Mal nachmittags. Und wir waren nicht so doof und haben nicht so schlechte Abiturnoten und so ein schlechtes Wissen aufgebaut, dass wir uns heute gegen die Chinesen nicht mehr wehren können. Weil alle heißt ja, wir müssen das machen, weil die Chinesen machen das und sonst verlieren wir. Also wenn wir schon mit den Kindern anfangen, die Kindheit zu zerstören und den Kindern die Zeit wegzunehmen, für mich ist es ein Verbrechen an den Kindern. Das ist dieser Stress, den wir unseren Gesellschaftssystemen aufzwingen. Und null Lobby. Null. Ich bin der Einzige, der sich in der Schule mal beschwert hat über die Zeit, über die Menge an Stoff und Hausaufgaben, die da. Aber wenn ich der Einzige bin, interessiert natürlich niemand. Da bin ich der Querulant. Und das geht ja so weiter. Die Menschen nehmen sich dafür keine Zeit mehr. Und man ist nur noch im Stress. Warum haben wir immer mehr Allergien, Autoimmunkrankheiten, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ist ja nicht nur Stress natürlich, aber der Stress bildet wie die Basis auf diesem Sumpf können sich dann die anderen Krankheiten wunderbar ausbreiten.
Ja, weil die Regeneration ja nicht da ist in dieser Phase.
Ja, keine Regeneration, keine Heilung, keine Wiederherstellung, keine Verteidigungsmöglichkeiten. Ja. Und dann bin ich Scheunentor offen für alles. So, komm mal, mach mich krank und dann ist alles gut.
Du hast vorne schon das erste Hormon ja mal genannt, Cortisol ist ja ein Hormon. Wenn ja dieser Cortisonspiegel steigt oder auch, ich nehme an, auch Adrenalin wird steigen im Stress, und der ja nicht dann durch den Körper wieder abgebaut wird, was sind denn daraus letztendlich für Folgekrankheiten zu erwarten?
Ja, das ist, also da muss man unterscheiden zwischen akut, akut-chronisch und dann irgendwann dem dauerchronischen Stress. Im dauerchronischen Stress passiert nachher das Gegenteil, da bricht alles zusammen und dann läuft das in Richtung Erschöpfung, Burnout über. Und dazwischen ist die Phase des akut-chronischen Stresses, der auch durchaus längere Zeit bestehen kann. Da sind die Dinger zu hoch. Also wir haben einerseits einen Exzess, ein zu hoch sein von Adrenalin, Cortisol. Später passiert das Gegenteil. In dieser Hochphase ist genau das Problem, das ist jetzt da und es ist alles für eigentlich säbelzahntiger Kampf. Ich hocke aber nur am Schreibtisch. Also eigentlich müsste der Körper das benutzen. Geht aber nicht, weil ich habe ja keinen säbelzahntiger Stress, sondern ich habe Stress, weil ich so viele Hausaufgaben habe. Eine der einfachsten Reaktionen ist das abzuarbeiten durch Bewegen. Was machen Kinder dann? Ein natürlicher Mechanismus.
Ja, da
was passiert?
So Ritalin.
Nach einem Tag, Schulpsychologe, Ritalin, Ruhe herrscht. Ja. Weil darf nicht zappeln. Katastrophe. Das ist eine normale Reaktion auf zu viel. Ein Kind macht das, wenn das, das bewegt sich, das bleibt nicht. Ja, ich habe jetzt, also der Körper will eigentlich was tun, der versucht das zu tun. Können wir aber alles nicht. Und dann verharrt der Körper in einem Kampfmodus geschehen. Und dann ist eben das so, dass in der Nacht, wo ich eigentlich in diesem Regenerationsmodus sein müsste, der Schlaf ist der wichtigste Teil der Regeneration, steht der Körper aber im Unterbewusstsein auf Säbelzahntiger. Dann habe ich zwar 6 Stunden von mir aus geschlafen, also war nicht wach, aber im Körper waren das 6 Stunden Säbelzahntiger. Heißt, der Schlaf war für die Katz. Ich war einfach nicht wach, schon mal gut, aber real hat es mir nichts gebracht.
Ach, das wusste ich
nicht. Das ist eben das Thema Schlafqualität.
Wir können schlafen im Sympathikus.
Problemlos. Heißt konkret, wir können eigentlich nicht schlafen, wir sind nicht wach.
Ja.
Das ist ein Unterschied. Nicht wach sein ist nicht gleich gut schlafen.
Und wie merkt das der Mensch zu Hause, ob er jetzt schläft oder nicht wach ist?
Im besten Falle, indem er morgens sich nicht ausgeruht fühlt. Im schlimmsten Falle erstmal gar nicht und irgendwann aber macht's buff. Ein bisschen Wahrnehmungsthematik. Aber am häufigsten ist es eigentlich so, dass wenn man mit den Menschen redet, das funktioniert nur, wenn man wirklich auch Zeit sich nimmt, mit Menschen zu reden. Was genau spüren, fühlen sie in sich, wenn sie geschlafen haben, wie ist denn das und so. Dann merkt man eigentlich schon, dass die meisten, wenn sie es ehrlich zu sich selber sind, das muss man auch sein, eigentlich dann doch merken würden. Oder eben doch oberflächlich geschlafen, doch mal wieder wach geworden. Und Schlafstörungen. Wie viele Schlafstörungen haben wir in der Bevölkerung? Das sieht man ja schon an den Zahlen, wie viele Schlaftabletten verkauft werden.
Also ich habe mal in München eine Studie gehört, gab 70 oder 80% der Münchner in der Stadt hatten Schlafprobleme.
Ja, genau. Und wenn man das dann umsetzt,
also da muss ja auch daraus Krankheit abgeleitet werden irgendwann, oder?
Ja, das ist so. Also das weiß man, wenn in der Nacht Regenerationsmechanismen nicht laufen, ist die Rate an Herzinfarkten höher, die Rate an Herzrhythmusstörungen ist höher. Also das ist erforscht, dass das Folgephänomene hat.
Und das ist keine schöne Aussicht eigentlich.
Nein, gar nicht. Und man muss das, also mir geht es ja nicht darum, jetzt Negatives schon wieder Angst zu verbreiten. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist ja, aus dem jetzt was Positives abzuleiten. Aber wirklich nur als Beispiel, damit man die Relevanz sieht. Es gibt eine sehr, sehr interessante Suchung aus Amerika. Wenn Frauen in der Schwangerschaft einer schweren Stresssituation ausgesetzt wurden, führt das zu Veränderungen des Immunsystems der Kinder über die nächsten 10 Jahre. Also das verändert die Art. Also man hat das so gemacht, dass man dann die Kinder beobachtet hat von Frauen, die in der Schwangerschaft schwere Stressreaktionen hatten durch jetzt nicht körperliche Verletzungen oder so, aber durch psychische Traumata oder was auch immer. Und hat dann diese Kinder über 10 Jahre untersucht, welche Antikörpertitel die jetzt auf natürliche Krankheiten entwickelt haben. Und das war dramatisch weniger als bei anderen Kindern. Also es gibt da ganz viele Dinge. Und dem sagt man Fetal Programming. Also der Stress wirkt sich bereits auf das ungeborene Kind aus und kann dann zu Langzeitphänomenen führen. Das heißt nicht, dass das passieren muss, sondern erstens muss ich den Stress reduzieren, dann muss ich eben wieder sehen, dass das Kind dann damit, okay, das kann man alles gut machen, aber das soll zeigen, wie tiefgreifend eine Stressreaktion ist. Wenn wir jetzt sehen, was zurzeit passiert mit dem angstbaseelten System, möchte man nicht ganz drüber nachdenken, was in 5 Jahren sein wird. Nur, was jetzt schon getriggert wird, wenn wir nicht wirklich allen jetzt helfen, in einen Hallo, das geht doch wohl auch ohne Modus zu kommen, also wir müssen mit diesem Virus im wahrsten Sinne des Wortes leben lernen und nicht in Angst leben lernen, sondern wir müssen auch mit positiver Gestalt, da kommen wir durch. Dieses, wir schaffen das, das müsste jetzt mal anders formuliert, ehrlich gemeint und mit allen zusammen ein Thema werden, anstatt nur, oh Gott, die zweite Welle. Und im Oktober kannst du das hier schließen, dann machst du hier ein Beerdigungsinstitut draus, wäre ein besserer Beruf und so. Ich warte, wir sehen dann noch, ob es die zweite ist. Es gab ja noch nicht mal eine erste richtige Welle, schauen wir mal, wie die zweite ist. Also es geht darum, nicht Angst als zentrales Thema zu machen. Und das Stress reduzieren, super. Und da muss man sich selber halt auch, man muss seine Insel der Ruhe finden. Wie kann ich meinen persönlichen Stress, ich kann ja nicht Stress vermeiden, der wird ja teilweise gemacht, aber wie kann ich Dinge machen, um diese Gegenseite zu stärken, dass ich was für mich tue. Jeder Mensch braucht eine halbe Stunde Egoismus am Tag. Das tue ich nur für mich. Interessiert mich nicht, was die anderen denken. Das mache ich für mich. Nicht zum Leiden anderer, aber das mache ich für mich. Ob das andere gut finden oder nicht, interessiert mich nicht. Mache ich für mich, zum mich gut fühlen.
Ja, ich entstresse mich, indem ich einfach periodisch in die heiße Badewanne lege. Da ist es zasch, bumm, weg.
Das genau, alles das weg. Ist die eine. Und die anderen gehen spazieren, die Dritten lesen ein Buch, die Vierten machen Yoga. Da muss ja jeder für sich so ein bisschen was finden. Aber es muss auch was sein, wo man wirklich auch sagt, nee, das tue ich auch für mich. Und in dem Moment, wenn du in der Badewanne sitzt, kommt dich keiner stören, sondern Punkt. Da gibt es auch kein Handy oder sowas, sondern das ist jetzt für mich. Und wer das nicht akzeptiert, fliegt raus. Also das ist dann so, das darf eine gewisse Egoismusphase muss sein, damit ich mich irgendwo schützen kann.
Trotzdem, dieses Unterbewusstsein, wo ja eigentlich die viel größere Macht ist in unserem Geiste, wird ja trotzdem immer wieder infiltriert durch diese Aussagen, oder? Und wie wir das denn in unserem Unterbewusstsein verarbeiten, das können wir fast nicht steuern.
Nein, das ist tatsächlich schwierig, weil das schönes Beispiel ist das Hamstern von WC-Papier. Das ist ja nicht rational nachvollziehbar. Also mit dem Verstand ist es nicht nachvollziehbar, das geht nicht. Wer kommt auf die dumme Idee, 30 WC-Papier-Dinger zu sammeln? Und nicht nur 30, sondern gleich noch 60, dann noch 40 Dosen Ravioli. Also als ich im Koop war, ich habe gedacht, ich spinne. Kein Reis, kein Mais. Ja, die Schöne ist, die Schweiz lebt jetzt die nächsten 3 Jahre von Dosen Ravioli. Das wird sehr interessant sein, was gesunde Ernährung angeht. Deswegen braucht man auch so viel WC-Papier. Ne? Aber warum passiert das? Einfach, weil die Echse in uns die Führung übernommen hat.
Ja.
Unser Reptilienhirn. Wir sind in einer Situation eines, zumindest auf den ersten Blick, nicht klar erkennbaren Gegners. Da ist so ein Virus, der kommt, den sehe ich nicht und so. Wir wissen nicht, was der alles macht. Der könnte gefährlich sein, der tötet sogar und so. Also wir haben eine Bedrohung, der wir uns nicht so wirklich stellen können. Und die wird ja jeden Tag beschleunigt.
Ist ein Virus natürlich ein dankbares
Opfer? Natürlich, super genialer Moment dafür.
Kann ihn auch nicht anfassen.
Nee, gar nicht. Den sieht man nicht, den riecht man nicht und so.
Das ist schon cool.
Und das heißt, jetzt werden in unserem Gehirn die Reptilienstrukturen, das Urhirn wird jetzt aktiv. Und das Dumme ist, das ist größer als das andere. Und jetzt erwacht die Echse in uns. Und jetzt kommt eben ein natürlicher Drang zum, wenn eine unbekannte, nicht fassbare Bedrohung ist, gehe ich in die Höhle als Neandertaler. Ich gehe nicht raus und laufe umher, Halleluja, sondern oh, da kommt eine Gewitterwolke, oh, ich gehe in meine Höhle und schütze mich und mein System. Also kommt dieser Sammler-Herden-Bewachungstrieb auf. Der hat sich jetzt halt in Richtung Klopapier bewegt und in Dosenravioli. Das hat was wahrscheinlich mit Gesellschaftsstrukturen zu tun. Aber in letzter Konsequenz leben wir mit dem Echsenhirn. Und das ist eben dummerweise der Vernunft nicht zugänglich. Das ist eben schwierig. Deswegen kann man zwar schon sagen, sag mal, spinnst du mit dem Klopapier? Das hilft der Person jetzt nicht, die das Klopapier gerade gesammelt hat, weil sie das als Echse gerade tut. Das können wir nur machen, indem wir trotzdem aber gegenspielen und sagen, ist gut. Es wird alles gut und du brauchst kein Klopapier, weil es gibt genügend, sonst nimmst du Zeitungspapier wie früher. Also so ein bisschen zu versuchen, die positiven Seiten wieder zu wecken. Und im Unterbewusstsein ist schwierig zu arbeiten. Mit direkten Maßnahmen gibt es nicht. Wenn man merkt, dass man selber da doch, und es gibt Menschen, die noch stärker dazu neigen, das im Unterbewusstsein zu verarbeiten, da muss man sich Hilfe holen. Da gibt es schon schöne Möglichkeiten, zu helfen, dass das Unterbewusstsein nicht immer nur die negative Seite sieht. Arzneimittel sind dafür gänzlich ungeeignet. Aber da gibt es dann andere Dinge, sei das jetzt Hypnose, Atemtechniken. Auch da gibt es wunderschöne Möglichkeiten, mit der Atmung was zu tun. Gibt viele, viele Optionen, die man da aufgreifen kann, sich selber so zu helfen, dass mir dieses Unterbewusstsein nicht meinen Körper zerfrisst. Angst frisst die Seele auf, ein alter Spruch.
Ich möchte noch mal eine Frage stellen, und zwar geht es um die Hormongeschichte. Ich habe mal gehört, speziell in Angst und Cortison und Adrenalinspiegel hoch ist. Es ist zum Beispiel auch bei Frauen die ganze Brustkrebsproblematik viel größer. Ist das korrekt?
Ja, jetzt muss man sagen, korrekt, ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, da möchte ich jetzt eine doppelblind placebo-kontrollierte Langzeitstudie mit epidemiologischen Daten, natürlich nicht.
Ja, okay, aber aus der Erfahrungsmedizin?
Aber aus der Erfahrung und aus dem Verständnis von Entwicklungen von onkologischen Krankheiten, und das haben früher auch schon Sachen wie Frau Budwig und so durchaus erkannt, Adrenalinmangel als Thema, also am Anfang Exzess, dann geht ein Mangel über. Also es ist tatsächlich so, dass es auffällig ist, dass in bestimmten Strukturphänomenen dieser Stresshormone Veränderungen passieren. Das liegt jetzt wieder ganz banal. Das Immunsystem geht runter, also auch natürlich die Verteidigungsfähigkeit gegen eine im Körper sich entwickelnde Krebszelle ist schlechter. Es verändert aber auch das System der weiblichen Hormone zum Beispiel. In einer Stresssituation sinkt das Progesteron, zumindest bei chronischem. Letztendlich verliert die Frau dann das Verhältnis vom Östrogen zum Progesteron. Heißt, Östrogen bleibt höher. Östrogen ist ja das, wo die meisten Brustkrebszellen fördert. Also habe ich ein Ungleichgewicht. Und damit neigt man dann etwas mehr zum Beispiel zu Brustkrebs, weil halt diese Hormone im Ungleichgewicht stehen, weil der Stress die Hormone Ungleichgewicht macht. Und dann kommt ein ganz zentrales Thema, und das ist eigentlich der Kernthema beim Stress. Stress ist immer Aktivierung des Zuckerstoffwechsels. Und zwar auf maximale Art und Weise, weil Kampf heißt, viel Energie in schneller Art und Weise geht nur über Zucker. Und Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol erhöhen den Zuckerspiegel. Das heißt, alles, was wir tun in so einer Konstellation, ist den Blutzuckerspiegel hochpeitschen. Und was halt dann passiert, ist das Wissen in der Onkologie, dass gerade die aggressiven Krebszellen bevorzugt Zucker essen. Naja, wenn ich die ganze Zeit natürlich immer irgendwo meinen Zuckerspiegel pushe und da ist irgendwo eine Krebszelle, die sich halt per Zufall mal entwickelt hat, da kriege ich ganz viel Essen, dann futtert die den ganzen Zucker und dann hat sie natürlich ideale Nährungsbedingungen. Die Verteidigung ist schlecht über den Stress, Zucker ist hoch. Was will ich noch mehr als Krebszelle? Ich komme. Und dadurch ist das natürlich schon ein Thema, was aber jetzt auch nicht wieder heißt, dass jeder Mensch, der Stress hat, sofort Krebs kriegt. Das ist ja Unsinn.
Aber es ist einfach
so ein Boden.
Aber es ist im Milieu drin. Und ich meine, ich habe die letzten 3 Wochen auch Stoffwechselmessungen gemacht und die Leute waren immer zu 100% im Zuckerwert.
Ja, das.
Also das Corona, der Hype und die Nachrichten und jetzt die App und auswärts essen gehen und Daten hinterlegen, macht Stress.
Ja, ich kann kein Bier mehr trinken, jetzt muss ich Name, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse hinterlegen. Für ein Bier oder einen Kaffee irgendwo auf der Straße, wahrscheinlich beim Würstchenstand, muss ich das jetzt auch noch machen.
Ja, und die Daten da beim Dönerstand.
Genau, die werden ganz bestimmt, da kommt bestimmt jetzt ein Datenschützer auf den Markt und sagt, okay, nach 2 Wochen müssen die laut Gesetz ja gelöscht werden. Hat mal jemand, wer beweist bitte, dass das passiert? Weil wird dann wahrscheinlich doch bei vielen auf Papier geschrieben.
Das ist ein guter Newsletter.
Also müsste dieses Papier ja nachher in einem Schredder landen.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass es im Altpapier landet. Also heißt, in der Biege mit den Zeitungen.
Klar,
die werden jetzt irgendwann verwendet, aber theoretisch könnte ich ja dann bei der Altpapiersammlung das alles rausnehmen. Wer bitte kontrolliert, dass meine Daten nicht genau so weitergegeben werden? Das wäre jetzt die Aufgabe des Datenschutzes. Wo ist denn der? Ich höre nichts von dem. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in der Schweiz. Da passiert nichts. Wenn ich eine Zoom-Meeting mache, oh Gott, das ist vielleicht hackbar, aber meine Daten, die ich jetzt irgendwo an einen Wirt abgebe, wer beweist und stellt sicher, dass die Daten von mir nicht in falsche Hände geraten, möchte ich mal sehen. Also deswegen muss man da alles überlegen, was sind das für Ideen und Strukturen, auf die wir da aufbauen. Bei allem Verständnis für gewisse Ideen muss man sich überlegen, was für eine Bedeutung das eigentlich
gibt's hat. Gibt es diese App nur in der Schweiz oder hast du in Deutschland auch schon was davon gehört?
Das gibt es überall, also verschiedene Formen natürlich, aber in letzter Konsequenz überall. Wie gesagt, auf den ersten Blick verständlich, aber die Firma Apple war ja die den Datenschutz an oberster Stelle ihrer gesamten Firmenstruktur hatte. Die hatten ja Streit mit dem FBI und alles, was geht.
Stimmt, mag ich erinnern.
Und was macht Apple jetzt? Sie öffnen eine Schnittstelle für genau das. Zusammen mit Google. Das heißt, Apple hat ihre eigenen Strukturen des Datenschutzes aufgegeben, indem sie das öffnen. Das heißt, im Betriebssystem gibt es jetzt Schnittstellen, die für diese Apps notwendig sind.
Also eine schwierige gute Stressungsfunktion ist einfach Handy wegschmeißen, Fernseher aus dem Fenster schmeißen, Nachrichten abstellen.
Ja, Familienspiele wieder machen, Gesellschaftsspiele.
Eine mit Reine kennst gehen. Du.
Ja, genau, super. Ja, wir sind auch wieder bei Trivial Pursuit und so.
Wenn ich das Wort schon in den Mund nehme, rennen meine Kinder davon.
Ja, genau.
Das ist
jetzt der Vorteil. Es kommt vielleicht wieder so ein bisschen dieses innerfamiliäre Thema wieder auf, dass man sich bewusst ist, die Familie ist die stärkste Struktur, die wir haben. Und wenn wir was mit der Familie tun, ist das vielleicht 1000-mal wichtiger. Also wieder dieses, jawohl, wir gehen halt jetzt in eine Berghütte und wir machen das und wir gehen mal dahin und wir gehen in den Wald grillieren, wenn wir wieder dürfen, vom Feuer her und so. Mhm. Also alles das. Naja, das hat vielleicht dann der positive Teil von der ganzen Geschichte, dass der Mensch wieder findet, Was ist wichtig? Mhm. Und dieses wieder zum wichtigen familiären Finden, das ist dann vielleicht eben das, was dann positiv aus der Krise kommt.
Aber wenn wir das nicht machen und jetzt nur in diesem Angst und Schrecken bleiben und dieses ganze Unterbewusstsein und die Hormone und Cortison, wenn wir das einfach nur nüchtern betrachten, dann ist diese chronische Krankheitsindustrie, die wir jetzt schon haben, ein erster Sprungbrett.
Ja. Ja.
Also, das langt, ja.
Okay. Ohne jetzt, das macht jetzt damit theoretisch wieder Angst, aber da muss man es halt real sagen.
Ja, nein, wir müssen ja was tun, oder?
Wir klären auf. Kann man jetzt nicht schön reden. Ja, ja. Das öffnet natürlich der Weiterentwicklung chronischer Krankheiten Tür und Tore. Und das wird auch einer der Gründe sein, warum unser Gesundheitssystem nicht mehr bezahlbar sein wird. Das ist nicht machbar.
Ich danke dir ganz herzlich. Lieber Dr. Simon Feldhaus, danke ganz herzlich. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, so klar wie heute haben wir das noch nie rüberbringen dürfen, dass Angst sicherlich gut ist, in gewissem Fluchtmodus drin zu sein. Wenn man mal wirklich gefressen werden wird, dass man wirklich das verhindert durch den Fluchtmodus. Aber es muss auch die Entspannung rein. Die Angst muss raus. Wir müssen unser Hirn wieder sauber kriegen und uns nicht vergewaltigen lassen von irgendwelchen Schreckensgeschichten und Medien und weiß Gott was alles. Bitte passen Sie auf, dass nicht genau das passiert, was wir heute hier geschildert haben, denn es hat gesundheitliche Auswirkungen und das ist nicht das, was wir wollen. Bitte passen Sie auf sich, passen Sie auf Ihre Gedanken auf, passen Sie auf das auf, was Sie auf sich zulassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück dabei. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.